2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Das muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Mittwoch, der 26. August 2026, ja irgendwas um und bei 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute vor dem zweiten Heimspiel der aktuellen Zweitligasaison, wenn am Sonntag um 13.30 Uhr der erste FC Kaiserslautern zu Gast am Millerntor sein wird. Dazu habe ich mir heute Matthias eingeladen. Moin Matthias.
Hallo Michael, grüß dich.
Matthias, schön, dass du da bist. Du warst auch schon mal hier und zwar im Januar 2024 war das für 2 Folgen.
Jawohl.
Trotzdem ist schon ein bisschen länger her. Stell dich doch bitte mal unserer Hörerschaft vor. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Und warum der erste FC Kaiserslautern?
Ja, mittlerweile bin ich 56 Jahre alt. Bin immer noch bei einer großen deutschen Bank tätig, also im Finanzwesen. Deswegen auch Wohnort in Wiesbaden, aber gebürtiger Pfälzer, in Kaiserslautern geboren und aufgewachsen und von daher sehr eng mit der Pfalz verbunden und deswegen natürlich auch der erste FC Kaiserslautern. Das kriegt man dort schon mit der Muttermilch und da hatte ich gar keine andere Wahl.
Ja, würde ich auch fast behaupten. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich niemanden, der dort aufgewachsen ist, der nicht FCK-Fan ist. Es sei denn, er ist kein Fußballfan wahrscheinlich. Ne?
Ja. Denke ich auch.
Okay, super. Dann erstmal schon mal vielen Dank für die kleine Vorstellung. Ich darf noch mal darauf hinweisen, dass wir hier nur das VDS zu dem Spiel aufnehmen. Hängt damit zusammen, dass du auch nicht vor Ort sein wirst. Und ja, deswegen machen wir es einfach diesmal ein bisschen ausführliches VDS und kein NDS.
Jawohl.
Genau. Ja, kommen wir noch mal rein. So, es gab aktuelle Vorgänge in den letzten Tagen und ja, besonders hängen geblieben ist mir da das Spiel, Pokalspiel letzten Freitag in Mannheim. Warst du im Stadion?
Jawohl, meine Frau und ich, wir waren, wir haben ja Auswärtsdauerkarte, wären auch gerne jetzt am Wochenende in St. Pauli, aber das ist aus diversen Gründen jetzt leider nicht möglich. Aber ansonsten sind wir ja bei fast jedem Spiel auswärts mit dabei.
Ja,
wir waren auch
Fahrer, kann man schon sagen. So,
ja, ne? Ja. Wir waren in Mannheim gewesen. Ich sag mal, das Spiel lässt man sich als FCK-Fan natürlich auch nicht entgehen, weil das ist für uns eigentlich das Derby schlechthin. Ich vermute jetzt mal, wie bei euch, St. Pauli gegen den HSV.
Ja, würde ich auch sagen.
Eigentlich würde ich da gar nicht gerne drüber reden wollen, aber ich glaube, das ist momentan so präsent, aber jetzt nicht unbedingt wegen der glanzvollen fußballerischen Leistung, sondern bei allem, was außenrum passiert.
Also du musst da jetzt auch keine Wertung reinbringen, das werde ich auch nicht unbedingt tun. Mir geht es erstmal nur um die Wahrnehmung. Ne? Also was mich da zum Beispiel interessiert, so man hat darüber viel gelesen, man hat viel gesehen und so weiter. Wie ist denn so, wie nimmst du die Wahrnehmung innerhalb der Fanszene wahr und Verein? So ist das was dem Verein und der Fanszene auch wieder ohne Wertung, aber trotzdem längerfristig schaden könnte, wie auch immer das ist, so?
Ich glaube, ich kann da ein relativ deutliches Statement abgeben, dass da Dinge passiert sind, die nicht passieren sollten, die nicht passieren dürfen. Weil da sind Grenzen überschritten worden und da will ich jetzt gar nicht mehr sagen von der einen oder von der anderen Seite. Ich glaube, da haben sich weder die Teile der FCK-Fans noch Teile der Waldhof-Fans wirklich mit rumbekleckert und haben eigentlich, und das ist das Schlimmste für mich daran, dem Fußball insgesamt in Bärendienst erwiesen, nämlich haben Öl ins Feuer gegossen bezüglich der ganzen Diskussion. Ich nenne nur mal Stichwort Innenministerkonferenz etc. Und von der Seite aus schadet das nicht nur den beiden Vereinen. Ich glaube, da wird es eine heftige Strafe geben. Es wird ja teilweise sogar ein Ausschluss aus dem DFB-Pokal gefordert. Aber für mich noch viel schlimmer ist halt, dass mit der Sache, die da am Freitag passiert ist, die Kritiker Recht bekommen und vieles, wo ein Stück weit Vertrauen aufgebaut worden ist oder wo man dachte, da jetzt hat man so ein kleines Pflänzchen, ist je zertrampelt worden. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, und das gehört auch letztendlich dazu, Wie du ja weißt, ich bin nahezu alles Fahrer und kenne Sicherheitskontrollen überall in Deutschland. Aber dass man bei einem Hochrisikospiel, wie es am Freitag war, überhaupt nicht kontrolliert wird. Also ich bin null kontrolliert worden. Das hat mich persönlich sehr, sehr erschrocken. Und da muss man sich natürlich auch nicht wundern, wie auch immer diese Unmengen an Pyrotechnik etc. ins Stadion kommt, dass solche Dinge dann auch passieren. Aber bitte, das ist keine Rechtfertigung. Das muss trotzdem nicht passieren. Das darf trotzdem nicht passieren. Aber das gehört auch zu der Wahrheit dazu. Aber insgesamt sehr, sehr unschön.
Ja, aber auch interessant, dass es da keine Kontrollen gibt bei so einem Spiel. Also klingt ja fast, weiß ich nicht, These, OrdnerInnen hatten Angst irgendwie vor den Auswärtsfans oder was, keine Ahnung. Aber das
also ich bin 56, ich sehe jetzt nicht bedrohlich aus, okay, vielleicht lag es da dran. Aber meine Frau wurde auch nicht kontrolliert. Also es ist schon sehr, sehr merkwürdig, ja, war das okay. gewesen. Ja.
Und gibt es da jetzt so auf Kaiserslautern Seite irgendwie so gerade so ein Prozess, so eine Aufarbeitung oder wie verhält sich der Verein dazu?
Gut, ich glaube, der Verein hat sich wie auch Waldhof Mannheim sehr, sehr deutlich dazu positioniert, dass das Dinge sind, die nicht passieren sollten, passieren dürfen. Ich muss da jetzt letztendlich ein Stück weit darauf vertrauen, dass hinter den Kulissen da auch eine deutliche Aufarbeitung erfolgen wird. Aber ich sage es auch ganz offen, ich zweifle daran, dass sich großartig etwas daran ändern wird. Weil egal, ob das Spiel jetzt Waldhof Mannheim gegen Kaiserslautern geheißen hat, wir hatten ähnliche Szenen bei Dresden gegen Hertha. Das gibt es leider, und ich sage ganz bewusst nochmal leider, immer wieder. Aber das macht die Sache nicht besser. Und ja.
Ja, okay. Gut, wir werden das sehen, was da rauskommt. Irgendwann wird es da Kostennoten geben und irgendwelche Strafen. Also das ja, ist klar.
Leider.
Und ja, ich glaube, damit können wir es auch erstmal dabei belassen, würde ich sagen. Trotzdem nochmal im Zuge dessen ist mir aufgefallen, so das ein oder andere Verhalten auch von Marlon Ritter. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen mit dem Augenzwinkern die Frage, aber wird Marlon Ritter in Kaiserslautern weniger oder mehr verehrt als Jean Zimmer? Den ich auch so ähnlich im Verhalten oft wahrgenommen habe.
Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich glaube, man kann beides nicht unbedingt miteinander vergleichen. Ich glaube, Jean Zimmer ist in einer der dunkelsten Stunden, die der FCK mitgemacht hat, in der dritten Liga, kurz vor dem Abstieg in die vierte Liga zurückgekommen und hat mitgeholfen, den Verein damals noch in der dritten Liga zu halten. Und auch den Weg mitgegangen, dann bis wieder in die zweite Liga. Von daher hat er natürlich absolut Kultstatus bei uns. Glaube, es gibt wenige Spieler außer den 54er Weltmeistern um Fritz Walter, die noch einen größeren Kultstatus haben.
Der hat auch noch ein, zwei Jahre in der zweiten gespielt bei euch, glaube ich. Kann das sein?
Genau, ja.
Ja, genau. Also in der U23 dann, genau.
Marlon Ritter, also ich muss sagen, ich liebe ihn. Ich liebe ihn, weil er in unserer Mannschaft spielt. Es ist ein Provokateur vorm Herrn. Er hat öfters absolut geniale Momente. Es ist wahrscheinlich ein Spieler, den man gerne in den eigenen Reihen hat, aber wenn er bei einer anderen Mannschaft spielt, mit Sicherheit keinen Beliebtheitswettbewerb gewinnen wird.
Ja. Also, und ich habe ja sogar schon ein bisschen Puls bekommen als Außenstehender beim Pokalspiel letzten Freitag. Aber also man muss ja noch nicht mal involviert sein. Also so ging es mir jedenfalls.
Ja, aber das ist Marlon Ritter live. Mhm.
Also, oder KSC genauso, fand ich auch ein bisschen anstrengend.
Irgendwie. Also mir fällt da so ein anderer Spieler ein, der bei uns ganz weit oben auf der Beliebtheitsskala steht, also im negativen Sinne, Barış Artık aus Magdeburg.
Ja.
Der eine ähnliche Aura mitbringt, auch immer am Sticheln ist, etc.
Immer und, viel am Reden ist, so.
Ja. Also ja. Von der Seite aus, wenn man solche Spieler in der eigenen Mannschaft hat, wie ich schon sagte, findet man das gut. Er verkörpert auch so ein bisschen lauterer Fußball und lauterer Fußball ist nicht unbedingt Tiki-Taka, sondern eher relativ hart, körperbetont und auch mal ein bisschen dreckig, mal in Anführungsstrichen. Marlon Ritter ist jetzt schon 6 Jahre bei uns. Also das mag man kaum glauben, aber der gehört mittlerweile einfach auch dazu.
Ja, okay, alles klar. Lass uns da mal einen Schlussstrich runter machen. Also war ja jetzt schon, wir sind ja schon ins Sportliche so ein bisschen rübergeglitten jetzt. Da mal direkt auch weiter beim Trainer mal so ein, zwei Fragen. Thorsten Lieberknecht, den ich persönlich ganz sympathisch finde, ist jetzt schon die 3. Saison da. Also die erste hat er so halb gemacht, ne? Dann die letzte komplett und jetzt wieder die Saison. Wie wird der so in der Fanszene wahrgenommen? Also vielleicht auch verbunden damit mit der Frage, also ihr wart letztes Jahr auf Platz 6 in der 2. Liga. So soll's da, wie ist das da? Geht's mit Lieberknecht nach oben? Ist er der Richtige dafür? Wollen das die Fans so oder wie wird das so gesehen?
Ich glaube, wenn wir da 100 Fans fragen würden, würden wahrscheinlich 50 so sagen, 50 so. Also er wird sehr differenziert betrachtet in der Fanszene. Man wirft ihm so innerhalb der Fanszene ein Stück weit vor, dass er die Mannschaft nicht wirklich spielerisch weiterentwickelt. Auch die unterschiedlichen Gesichter zwischen Heimstärke, die wir letztes Jahr massiv hatten, und einer gravierenden Auswärtsschwäche, die uns, glaube ich, auch so ein bisschen in Anführungsstrichen das Knick gebrochen hatte, dass wir nicht oben weiter anklopfen konnten. Von der Seite aus wird er sehr differenziert betrachtet. Ich persönlich sage, es bringt gar nichts, jetzt über Thorsten Lieberknecht zu philosophieren. Ich mag ihn sowohl als Mensch, es ist ein absoluter Pfälzer und ich glaube, er passt zu dem Verein. Und ich glaube oder ich will vielleicht auch daran glauben, dass er der Richtige ist, um uns, ich sag mal, ein Stück weiterzuentwickeln, beziehungsweise noch weiter zu festigen.
Okay, ja. Ich bin gespannt, ob er auf der PK am Wochenende wieder meinen Kollegen Tim vom Millanton so lobt, dass er so schlaue Fragen stellt. er war das ja mal, ich glaube, das war sogar das Spiel, was wir besprochen haben, wo er sehr verwundert war, was da so für Fragen von Tims Seite auskamen. Genau, okay. Also das wird differenziert gesehen, das Ganze. Aber wie ist denn deine Erwartungshaltung so generell an die aktuelle Saison? Letztes Jahr Platz 7, Sommerpause, so wie hast du so? Also
ich glaube, ich bin da nicht repräsentativ. In der Form, allgemein ist die Erwartungshaltung in Kaiserslautern immer sehr, sehr hoch. Ich glaube, von daher ist man auch sehr schnell himmelhoch jauchzend und dann, wenn man eine Niederlage hat, steigt man sofort ab. Ich persönlich, mag man vielleicht kaum glauben, ich fühle mich in der 2. Liga wohl. Weil dort können wir eine gute Rolle spielen, dort gewinnen wir relativ viele Spiele und ich weiß nicht, ob es so sinnvoll wäre, in der jetzigen Phase wirklich in die 1. Liga aufzusteigen, weil ich habe eigentlich keine Lust da, zum Kanonenfutter zu werden oder ähnliches und dafür ist der Verein noch nicht wieder auch finanziell so gefestigt, dass man da auch eine zumindest einigermaßen ordentliche Rolle spielen kann, dass man auch mittellangfristig in der 1. Liga bleiben kann.
Ja, das geht ja eigentlich allen Clubs so, ne? Außer man ist vielleicht Wolfsburg, wenn die aufsteigen, würde man sagen, okay, das ist genügend Geld da, aber alle anderen müssen da ja erstmal, die werden halt jahrelang gegen Abstieg spielen erstmal halt.
Ja, so. Absolut. Und das ist halt so eine Situation, da ist es in der 2. Liga, wenn man zumindest etwas mehr Spiele gewinnt, als dass man sie verliert, ist es, ich sag mal, ich finde es relativ angenehm, sind meistens auch tolle Clubs in der 2. Liga. Unser Stadion ist immer voll, genauso wie jetzt euers. Ich glaube, also wir haben einen Zuschauerschnitt letztes Jahr gehabt, glaube ich, von fast 47.000. Da geht nicht mehr. Und der Heimbereich war immer ausverkauft.
Ja, das hatten ja auch Yannick und Florian Reis besprochen in Millanton.
Genau.
Dass alleine 35.000 Dauerkarten verkauft worden sind, dass da keine Deckelung so richtig ist, glaube ich, bei euch, ne?
Es wurde dieses Jahr auf jeden Fall ein Rekord aufgestellt, 33.800 und irgendwas, meine ich, war es gewesen. Okay. Keine Deckelung, das hat Vorteile, das hat Nachteile. Ich glaube, da hat Florian Reis auch natürlich auch durch auch das Passende auch dazu gesagt, dass es natürlich die das Heimkontingent dann schwieriger macht, weil es gehen ja dann automatisch ja noch fast 5000 Karten an die Gästefans, zu Recht genau. Auch, klar.
Ja. Also die Aussage war so ungefähr, wer dabei sein will, muss sich eigentlich eine Dauerkarte holen, weil er sonst nicht davon genau. ausgehen kann, dass er jedes Spiel genau. sehen kann und vor allem nicht bei seinen Freunden oder so und seinen Bezugsgruppen genau. irgendwie ist. So, das war so die Aussage. Ne? Für den Verein natürlich schön, wahrscheinlich, wenn da irgendwie jede mehr verkaufte Dauerkarte bringt, einfach mehr Geld rein und mehr Planungssicherheit. Ne?
Aber vielleicht nur noch zu eins, zu Platz 6. Letztes Jahr, ich war nicht unzufrieden. Es war weil so ein leicht bitterer Beigeschmack dabei, weil wegen der gravierenden Auswärtsschwäche, man hatte das Ziel erreicht, dass man besser war als das Jahr vorher. Und es heißt ja in diesem Jahr auch wieder, man will wieder besser sein als das Jahr vorher. Also von daher müsste es ja Platz 5 oder besser sein. Aber schauen wir mal.
Ja, da kommt man dann ja schon in Richtung, langsam in Richtung Aufstieg, würde ich sagen. Was genau. da noch nicht vielleicht ganz zupasst, ist, dass ihr, ja, wie soll ich sagen, ihr habt die ersten beiden Ligaspiele mit 0-0 beendet. Im Pokal habt ihr 1-0 nach Verlängerung gewonnen. Mhm. Kann man sagen, Abwehr hui, weil noch kein Gegentor in 3 Pflichtspielen und Offensive fui? Oder wie ist da so deine Einschätzung bisher?
Das könnte ich die Frage ganz einfach mit Ja beantworten, aber ich glaube, das wäre ein bisschen einfach. Ich glaube, die 2 Spiele muss man sehr differenziert betrachten. Das Spiel 0-0 in Wolfsburg, denke ich, da haben wir relativ gut gespielt. Das war ein überraschend gutes Auswärtsspiel, meiner Meinung nach. Und da hatten wir auch die eine oder andere Chance gehabt, um möglicherweise den Lucky Punch gegen Wolfsburg zu setzen. Gegen die ja vermeintliche Übermannschaft. Das Heimspiel 0-0 gegen Karlsruhe war bis auf die ersten 20 Minuten einfach nur schlecht gewesen. Da war relativ wenig Spielwitz da, wenig von unserer Auswärtsstärke. Und ich glaube, wir sind, und das hat man letzte Saison ja auch gesehen gehabt, zu sehr auf wenige Spieler angewiesen. Wenn Marlon Ritter einen tollen Tag hat, dann sieht es schon mal ein Stück weit besser aus. Natürlich fehlt uns Ivan Pretein, der ja bis zu seiner Verletzung eigentlich in jedem Spiel für ein Tor gut war. Aber ja, es fehlt ein Stück weit momentan an den Spielern, die da so ein Stück weit vorne weggehen und wo man einfach auch sagen kann, das sind Spieler, die machen 10 bis 15 Tore in der Saison.
Ja, die hat natürlich jeder gerne in seinem Team.
Ja, absolut.
Da gucke ich auch gerade so ein bisschen hin bei uns.
Ja,
ja klar, okay. Kann ich gut verstehen. Aber andersherum nochmal, 3-0, ist die Defensive wirklich so stark, wie das die Zahlen hergeben aktuell? Oder sagst du so, nee, da waren schon ein paar Wackler drin, das war jetzt eher ein bisschen Zufall, oder?
Zweiteres. Also okay. Zufall glaube ich jetzt nicht. Also die Abwehr hat sich leicht verbessert, aber da waren schon einige Szenen dabei gewesen. Wenn da Julian Gral nicht so teilweise so überragend gehalten hätte, wobei er auch mal 1-2 Wackler hatte. Dieses, ich sag mal, Abwehr-Hui-Konstrukt steht auf relativ wackeligen Beinen, ich will es mal so sagen.
Also du guckst ängstlich auch mal quasi
Richtung. Ja, definitiv.
Das kann sich auch ändern, sagst du, okay.
Ja, absolut. Also ich hoffe jetzt nicht am Sonntag, aber...
Ja. Ich meine, das ist nach 3 Pflichtspielen auch natürlich noch nicht so richtig gut einzuordnen, aber ja, man sieht halt ganz eklatant irgendwie, dass die Defensive noch nicht zugelassen hat und offensiv noch nicht so viel geht, kann man schon sagen. Okay, vielleicht reden wir noch mal kurz über so 1, 2, 3 Neuzugänge, weil ja, als Jannik mit Florian Reich sprach, das ist ja schon wieder 3, 4 Wochen her, da hat sich noch mal einiges getan und vor allen Dingen hat sich heute ja auch noch mal was getan. Vielleicht fangen wir damit mal an. FCK holt einen Mittelfeldspieler und zwar holt den Spieler Mario Sauer vom FC Toulouse auf Leihbasis. Ich denke mal, du wirst noch nicht so viel über ihn wissen wahrscheinlich, ne?
Ich habe heute das eine oder andere gelesen dann über ihn. Ist ja slowakischer Nationalspieler, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege. Ist auch noch relativ jung mit 22 und soll wohl auch vorletzte Saison noch mit Nathan Skytte zusammengespielt haben. Ich sag mal, unserer Perle, die momentan ja angeschlagen ist, wo ich natürlich hoffe, dass Nathan bis zum Wochenende möglicherweise wieder fit ist. Aber mehr kann ich im Moment zu Mario Sauer jetzt auch nicht sagen. Hat einen Transferwert von 1,5 Millionen, aber da kann man auch nicht unbedingt so viel drauf geben. Also von daher. Ja,
okay. Ja. Gut, dass du gleich in einem Atemzug Nathan ist ja Finne, ne? Nathan Skytte mit erwähnt hast, hätte ich vorhin nochmal gefragt, aber ja, der war ja auch letzte Saison schon richtig, richtig gut bei euch, hat auch einen sehr hohen Marktwert eigentlich so für den Zweitligisten, würde ich sagen, und du sagst, der könnte schon wieder eine Option sein fürs Wochenende, schade eigentlich, finde ich, aber ja.
Also, aber auch das steht wohl auf ziemlich wackeligen Beinen, also er hat, wir waren ja erstmal froh gewesen, dass er, wie hieß es, keine strukturellen Verletzungen hatte.
Ja, das sind jetzt immer die Aussagen.
Ja, ja, genau. Und wir hatten ja wirklich Angst gehabt, weil er war ja unter Tränen vom Platz gegangen, dass er möglicherweise langfristig ausfallen könnte. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Ob es jetzt für Sonntag schon reicht, glaube, das wird man erst jetzt morgen, übermorgen oder vielleicht sogar erst Samstag sehen. Ja, wir werden es sehen.
Klingt auf jeden Fall nicht nach von Anfang an, ne?
Eher wahrscheinlich nicht.
Ja, okay, alles klar. Ansonsten in der Zeit ist auch noch ein Alex Murphy verpflichtet worden von Newcastle United. Der ist jetzt auch schon eingewechselt worden im Pokal. Hast du zu dem schon was zu sagen? So, oder?
Gut, ist ja ein, ich sag mal, ein linker Verteidiger eigentlich gepaart. Aber und das, glaube ich, hatte ihn für uns interessant gemacht. Es ist ein Linksfuß, der auf der linken Seite spielen kann und entsprechend auch Innenverteidiger spielen kann.
Ja, also das ist ein relativ ein sogenannter polyvalenter Spieler, wie ihn ja viele Vereine bevorzugen. Ne?
Und er hatte jetzt, ist ja gegen Waldhof Mannheim reingekommen, hat auch einen ordentlichen Eindruck gemacht, hat auch die, ich sag mal, in Anführungsstrichen Vorlage dann für Kanate gegeben, für das 1-0. Ich sag mal, ist ein interessanter Spieler, aber er ist ja auch, soweit ich informiert bin, leider nur ausgeliehen von der Seite aus. Ja, schauen wir mal, wie er sich entsprechend entwickelt.
Okay, alles klar. Unabhängig davon, gibt es schon nach drei Pflichtspielen was von dir zu sagen, wer vielleicht so eine Überraschung ist bisher oder vielleicht auch, wo du sagst, oh, völlig unter Erwartung bisher?
Also für mich die Überraschung schlechthin, Ibrahim Kanate. Wenn man den Jungen, der ist 19 Jahre alt, wenn man den spielen sieht, könnte man meinen, das wäre noch ein Jugendspieler, der völlig unbefreit aufspielt, der ja auch mal hängen bleibt, aber der im nächsten Moment auch einen Innenverteidiger oder einen Außenverteidiger schwindlig spielen kann. Und das ist wirklich erfrischend und das ist ja schön zu sehen und der macht echt Hoffnung auf mehr, muss man wirklich sagen. Und auf der anderen Seite, wenn du mich nach einer Enttäuschung fragst, also Enttäuschung ist vielleicht zu weit gegriffen, aber ich glaube, durch das Fehlen von Ivan Pretain hängt natürlich sehr, sehr vieles an Mergin Berisha. Aber Berisha ist noch, zumindest so wie er sich momentan präsentiert, bei weitem noch nicht da, wo er vorher war. Und mit Yadimchi und Tatsemeda bei uns muss man mal sehen, ob die diese Lücke füllen können. Also, aber Enttäuschung, dafür ist es zu früh. Aber positive Überraschung auf jeden Fall Kanate.
Okay, alles klar. Was mich vielleicht auch ein bisschen gewundert hat, also korrigiere mich, wenn ich das was Falsches sage, aber Elvedi war doch letzte Saison ausgeliehen an Fürth, ne?
Das ist richtig, ja.
Genau, und den leiht man ja nicht einfach so aus, ist halt ein Ligakonkurrent Fürth und jetzt spielt er auf einmal wieder direkt bei euch in der Innenverteidigung. Wie ist denn das zu bewerten eigentlich, also diese Personalie?
Gut, bei uns ist ja, wenn man sich die Mannschaft dieses Jahr anschaut, gegenüber letztes Jahr ist ja von den Stammspielern eigentlich nur Lukas Hirsch weggegangen. Das war ein Innenverteidiger gewesen.
Elversberg, ne?
Ablösefrei. Ja, und ich zitiere jetzt mal, zwar jetzt nicht wörtlich, aber so ähnlich hat es Thorsten Lieberknecht gesagt. Thorsten Lieberknecht hätte ihn lieber in Kaiserslautern behalten. Er wollte ihn ja gar nicht weggeben nach Fürth. Aber das war der ausdrückliche Wunsch von Elvedi, mehr Spielzeit zu bekommen. Und er hat sich bisher als doch sehr solide Alternative zu Lukas Hirsch praktisch jetzt in diesem Jahr wieder in die Mannschaft gespielt. Er ist zwar anders als Hirsch, jetzt nicht so nach vorne gehend und ähnliches, aber momentan macht er wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck als solider Innenverteidiger.
Ja. Okay. Ja. Hat ja auch noch kein Gegentor bekommen.
Richtig.
Ja. Okay. Ja, sonst noch irgendwas zum Kader so in den letzten Wochen noch irgendwas zu sagen? Oder ist das so das, was wir eigentlich jetzt auch so schon mit, zusammen mit Millanton Mietz eigentlich wissen?
Ja, also ich glaube, wir haben eine relativ junge Mannschaft, glaube ich, das kann man schon sagen, mit vielen interessanten Talenten entsprechend auch dabei.
Ja, wo ich mir von der U19 und so welche hochgezogen.
Genau, habe, ne? Genau. Mhm. Wo ich mir durchaus auch einiges erhoffe. Gut, das ist ja auch so ein Markenzeichen von Lieberknecht, dass er der Jugend auch eine Chance gibt, aber ich glaube, an dem Kader wird sich jetzt bis zum Ende des Transferfensters nicht mehr so viel tun. Ich bin gespannt, ob sie auf der linken Verteidigerseite, also auf der Seite, wo bei uns Mika Haas spielt, möglicherweise nochmal tätig werden, weil er ja praktisch lediglich Murphy so ein Stück weit als Backup hat, der aber auch für die Innenverteidigung vorgesehen ist. Also von der Seite aus muss man mal schauen. Aber ich glaube, viel mehr dürfte da nicht mehr passieren.
Wie guckst du denn so generell auf das Spiel jetzt am Sonntag bei St. Pauli? Wie vielleicht, also wahrscheinlich nimmst du ja logischerweise auch St. Pauli wahr. Was denkst du, wie Kaiserslautern da in das Spiel gehen wird?
Also zum einen gucke ich erstmal wehmütig drauf, weil ich nicht live mit dabei sein kann. Weil das für mich eine der schönsten Auswärtsfahrten immer ist nach Hamburg und speziell die Stimmung auf St. Pauli natürlich großartig auch ist. Von daher erstmal wehmütig. Ich glaube, St. Pauli hat in der Saison noch nicht das Gesicht gezeigt, was sie eigentlich zeigen können. Das Spiel in Essen jetzt im DFB-Pokal, also ich will jetzt keine Wunden aufreißen, ich hoffe, du siehst mir das nach, hat ja nicht unbedingt das gezeigt, was ihr normalerweise könnt. Und ihr habt ja auch massive Chancen liegen lassen. Also das gerade Kars hat ja, diese Szene musste ich mir zweimal anschauen, weil das war ja schon fast schwieriger.
Welche von diesen Szenen? Also du meinst die eine, ich weiß schon, ja. Mhm.
Ja, das war schon schwieriger, den Ball nicht im Tor und so zu bringen. Aber das ist bitte keine Häme, sondern das ist lediglich.
Ja, also das nimmt ja jeder so wahr, der diese Chance sieht und Fußballfan ist. Ist das ja klar. Und der leidet vielleicht sogar ein bisschen mit Kars irgendwie, dass das Ding nicht reingeht, ne?
Ich hoffe natürlich, dass euer Ankommen oder das Zurückkommen in der zweiten Liga noch zumindest bis über den Sonntag hinaus braucht. Aber ich befürchte, dass ihr am Sonntag ein anderes Gesicht zeigen wird und wir eher, ich sag mal, mit einem Unentschieden zufrieden sein müssten. Und also dass wir gewinnen, glaube ich, nicht unbedingt.
Ja, also ich kann nur sagen, ein erster Saisonsieg würde der allgemeinen Harmonie sehr, sehr gut tun im St. Pauli-Umfeld. Ich will es mal so beschreiben.
Ja. Ja. Das genau. Würde ich für uns auch sagen. Also,
okay. Okay. Aber du bist eher so, okay, ein Punkt wäre schon quasi ein gutes Ding und an Sieg denkst du gar nicht so unbedingt, okay.
Ich sag mal, ich wäre mit einem Punkt zufrieden, wenn mich jetzt aus heutiger Sicht, da muss man mal natürlich schauen, wie das Spiel läuft, aber letztendlich muss man auch mal ganz nüchtern sagen, mit lauter Unentschieden kommt man nicht voran. Also von der Seite aus, irgendwann muss man ja anfangen zu gewinnen.
Was ist von der Taktik her, ist das so, das Spiel wahrscheinlich auch, also das ist jetzt, ja, kann man jetzt nicht sagen, also wird es wahrscheinlich auch Anpassungen geben, aber generell spielt ihr ja auch mit Fünferkette, ne, oder?
Das ist normalerweise unsere Spielweise, also drei Innenverteidiger, zwei, wie heißt es ja neudeutsch mittlerweile, Wingbacks und also eher eine klassische Fünferkette.
Schienen oder auch Schienenspieler.
Schienenspieler, genau, ja, richtig. Also mich würde es wundern, wenn wir jetzt plötzlich Viererkette spielen würden. Da sollten wir eher bei der Konstellation bleiben. Ja.
Werden auf jeden Fall zwei Spieler mit dem Namen Rasmussen aufeinandertreffen am Wochenende. Mhm. Und genau, werden wir mal schauen. Ja, um das vielleicht nochmal abzuschließen, das Ganze, ihr hattet als Fanszene ein anstrengendes Spiel gegen KSC, noch anstrengendere Geschichte gegen Mannheim. Kommt überhaupt jemand mit oder müssen Sie jetzt erstmal alle ausruhen?
Also ich kann euch da jetzt keine Hoffnung machen, dass wir mit wenig Leuten anreisen. Die Karten waren innerhalb weniger Minuten wieder weg gewesen. Auch unsere beiden Auswärtsdauerkarten, das hat keine, ich sag mal, Sekunde gedauert. Ich habe nur einen Freund angerufen, brauchte die weg. Von der Seite aus, wir haben ja, was Auswärtsblock angeht, aber ich glaube, das dürfte bei euch auch nicht anders sein, eigentlich nahezu immer eine Auslastung von 100%. Und gerade solche Spiele jetzt wie auf St. Pauli, lässt man sich nur ungern entgehen.
Ja, wenn das nicht gerade Zweitrunden-DFB-Pokalspiel ist in Hoffenheim auf dem Dienstagabend im Herbst, dann ist das auch bei 100%, würde ich sagen.
Ja.
Genau, also ich habe natürlich auch mal auf die Webseite geguckt und wusste natürlich, dass das ganze Kartengonding-Game weg ist. Hätte mich natürlich auch gewundert, wenn das nicht so gewesen wäre. Gut, ansonsten glaube ich, habe ich erstmal so alles abgefragt und ich glaube, die Hörenden sind ganz gut im Thema drin. Hast du noch was zum Abschluss zu sagen? Oder?
Ich wünsche uns ein gutes Spiel und Gott, jetzt müsste ich 3 Euro ins Phrasenschwein schmeißen. Möge der Bessere gewinnen.
5 Euro, zack.
Oder 5, ja. Also von der Seite aus glaube ich, das Wichtigste ist, es wird ein friedliches Spiel sein. Ich glaube, das kann man definitiv sagen.
Habt ihr auch keine Kraft mehr. Also, auf allen Seiten. Fanszene nicht, Spieler nicht, sind alle noch ausgelaugt vom letzten Freitag.
Ja, wahrscheinlich.
Obwohl natürlich, wir haben natürlich 2 Tage später das Spiel, mussten aber auch nicht über 120 Minuten gehen. Also das wird sich irgendwie so ein bisschen ausgleichen, glaube ich.
Ja. Aber auf der anderen Seite, der Sieg gegen Mannheim hat natürlich für uns emotional vieles freigesetzt. Also mal die Randerscheinungen ausgeblendet, weil Waldhof Mannheim war damals auch so ein bisschen dran schuld, dass wir in der dritten Liga die Wende gekriegt haben und dann in dem Jahr aufgestiegen sind. So in der Fanszene sagt man, das könnte wiederum so eine Wende gewesen sein gegen Waldhof Mannheim, um dann praktisch den Siegeslauf anzutreten. Aber das wäre zu schön, um wahr zu sein.
Was man natürlich sagen kann, ein wunderschönes Tor, was da gefallen ist in der 120. Das setzt sicherlich Energie frei, wenn man dann so ein Spiel dann halt noch so gewinnt. Ne?
Absolut.
Gut, Matthias, dann danke ich dir für deine Zeit heute. Wie gesagt, das NDS entfällt. Wir werden sicherlich trotzdem mal kurz schreiben nach dem Spiel. Und vielen Dank für deine Zeit heute. Wir werden sicherlich auf dich zurückkommen, wenn es in die Rückrunde geht oder in die nächste Saison, je nachdem, wie es so verläuft. Ne?
Würde mich freuen und macht weiter so mit dem Podcast. Gefällt mir sehr gut. Und gutes Spiel. Bis dann.
Vielen Dank. Vielen Dank, Matthias. Alles klar. Und den Hörern wünsche ich natürlich wie immer ein schönes Spiel am Sonntag. Bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.